VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen bei VHS-Ohrenblicke, dem Gesprächspodcast der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg. Heute habe ich gleich zwei ganz spannende Gäste zu Besuch. Leonie, die den Programmbereich Kultur und Gestalten derzeit an der Volkshochschule betreut, und der Fotograf und Kursleiter Alexander. Schön, dass ihr heute hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, schön dabei zu sein.
Leonie, ich lese mal ein paar Kurstitel vor aus dem ganz aktuellen Programm, über die ich gestolpert bin und die ich irgendwie total faszinierend fand. Gedichtworkshop Wunderkunde, Rhythmus und Body Percussion, Musik als Ganzkörpererlebnis, Der Weg des Clowns, afrikanischer Tanz und das Fotobuchprojekt Festplattenschätze. Also Festplattenschätze, das ist schon wirklich ein tolles Wort. Also ich bin begeistert. Und da sieht man eben, dass es so ein wunderbar kreativer Programmbereich auch ist. Erkennst du eigentlich dabei Trends und Veränderungen, wenn du mit deinen Kursleitungen sprichst oder wenn du allgemein jetzt gerade schaust, was passiert gesellschaftlich, dass eben solche schönen Texte dabei entstehen, aber was die Menschen eben auch brauchen in dem künstlerisch-kulturellen Bereich?
Also Trends und Veränderungen kommen natürlich immer auf und verändern sich auch stetig. Was wir in letzter Zeit öfter hatten, war zum Beispiel in Zeiten von Netflix und anderen Streamingdiensten, dass vermehrt Anfragen reinkamen zum Drehbuchschreiben. Mhm. Und deswegen wird das jetzt auch neu aufgenommen werden.
Ja, also die Leute haben richtig Lust, jetzt selber ihre Drehbücher zu verfilmen. Und aber gut, es ist jetzt mal erstmal Schreiben, ne? Man hat
ja
eine
genau.
Idee. Aber
das ist erstmal so, wie sieht der Prozess aus?
Toll.
Genau, da bin ich auch ganz gespannt, weil das ein komplett neues Angebot ist und soweit ich weiß, berlinweit auch noch nicht umgesetzt wird.
Ah, okay.
Aber beispielsweise macht natürlich auch die KI vor der kulturellen Bildung keinen Halt. Also es gibt zum Beispiel das Angebot, wie schreibe ich ein Sachbuch, von einer Kursleiterin und sie kam selber auf mich zu und hat gesagt, sie hat irgendwie das Gefühl, das Angebot ist ein bisschen veraltet und wie können wir das ein bisschen moderner gestalten? Und dann sind wir halt verschiedene KI-Tools durchgegangen und haben besprochen, wie das Angebot auch weiterhin zeitgemäß durchgeführt werden könnte.
Mhm. Ja, vor allem ein Sachbuch. Also ein Sachbuch und dafür dann die künstliche Intelligenz zu nutzen. Also ich finde es total interessant und spannend, dass die künstliche Intelligenz bei so einem Kurs dann auch gleich mit reingenommen wird. Es geht natürlich da auch immer um die Überprüfung und Wahrhaftigkeit. Das muss man natürlich auch dann jederzeit checken. Aber ich finde das toll, dass das sich jetzt auch schon findet. Das Digitale und trotzdem auch Analoge. Man sitzt zusammen, schreibt und entwickelt. Weil ich schätze, dass es ein Präsenzkurs ist.
Genau, das ist ein Präsenzkurs. Bezüglich auf deine Frage nach Veränderungen und Trends gibt es natürlich im Bereich der kulturellen Bildung auch natürlich Dauerbrenner.
Ja.
So wie beispielsweise Tanz.
Ja, natürlich.
Tanz
ja.
In all seinen Formen, Gesellschaftstänze, Stepptanz,
ja.
Swing,
oh.
Salsa, Tango Argentino, Tanzimprovisation und orientalischer Tanz für Frauen wird auch mal sehr gut angenommen.
Glaube ich.
Ja.
Ja, vor allem afrikanischer Tanz, den hatte ich sogar hier.
Ja?
Ist schon ein paar Jahre her und das war super. Das war so viel Spaß. Das war 2 Tage hintereinander. Danach hatte ich so viel Rhythm. Es war lustig, es war eine coole Gruppe und es war irgendwie auch noch so warm, sommerlich. Also das habe ich total präsent noch in Erinnerung. Das war richtig schön.
Oh, das klingt nach einem guten Erlebnis.
Mm, das war echt ein super Erlebnis. Diese Kreativität, mit der du dich ja auch viel beschäftigst und die dich dann immer wieder begleitet. Kursleitungen wenden sich an dich, sagen, hey, ich habe eine neue Idee. Auch eben, weil sich so viel in Bewegung befindet. Welche Auswirkungen hat das denn auf deine Angebotsplanung?
Also in der Angebotsplanung schaut man natürlich immer auch, welche Angebote sind in der Vergangenheit natürlich besonders gut angenommen worden oder wo gibt es auch einen großen Bedarf oder was wird natürlich zukünftig auch noch viel mehr nachgefragt werden. Ne? Und des Weiteren müssen natürlich die Inhalte des Angebots auch immer zur Zeitstruktur passen, weil wir machen ja Erwachsenenbildung und meistens mit Berufstätigen. Und das müssen wir natürlich immer mit bedenken, sonst erreichen wir unsere gewünschte Zielgruppe auch nicht.
Das heißt aber, du hörst auch mal dahin, wenn sich vielleicht mal eine Teilnehmerin bei dir meldet und sagt, ach Mensch, hätten Sie denn nicht dafür auch noch mal ein Kursangebot? Also nimmst du das wahr? Kommt sowas auch, dass Menschen, die einfach Interesse an Volkshochschulkursen haben, sich direkt bei dir melden oder passiert das eher weniger?
Das passiert hin und wieder. Was natürlich vorkommt, ist, wenn man ein Feedback-Formular zurückbekommt von einem abgeschlossenen Kurs, da wird auch öfter mal erwähnt, was noch im Programm vermisst wird. Und da schaut man natürlich klar, wie kriegt man da die Kursleitenden ran? Welcher Kursleiter könnte das vielleicht schon auch durchführen, den wir schon haben? Mhm. Und dann wurde zum Beispiel auch bei verschiedenen Festen, wurde uns auch zurückgemeldet, was noch für Angebote erwünscht sind. Zum Beispiel beim Sommerfest des Amts für Weiterbildung und Kultur.
Ja.
Oder auch bei der Familiennacht in der Alten Metzerei in Lichtenrade wurde schon öfter gesagt, sie wünschen sich Improkurse mit Eltern und ihren Kindern.
Ja.
Und das wurde dann jetzt auch ins Programm aufgenommen.
Toll. Also das ist ja auch das, was Volkshochschule ist. Es ist dieser Marktplatz, wie ich immer wieder sage. Menschen treffen aufeinander. Es ist dieser Austausch. Die Kursleitungen sind ja auch Menschen, die vorher auch mal einen Kurs bei uns belegt haben. Wir selber nehmen die Kurse wahr. Das ist ja ein total lebendiger Prozess. Und das entwickelt sich stetig und das ist das Schöne an der Volkshochschule.
Was auch noch ein kleiner Trend ist, den ich beobachte, auch berlinweit, ist, dass es mittlerweile mehr Fusion-Kurse gibt. Also, dass man zwei verschiedene Themen zusammenpackt. In Aha. Mitte gibt es beispielsweise Yoga in Hebrew. Und wir hatten jetzt ausprobiert, literarisch kochen.
Ach, ja. Literarisch kochen. Okay, wie kann ich mir das vorstellen, literarisch zu kochen?
Da wurden Erinnerungen und kurze Geschichten rund um das Thema Essen oder Kochen oder auch Genießen aufgeschrieben. Mm. Und zum Abschluss haben die Teilnehmenden dann zusammen in der Lehrküche in der Alten Metzerei zusammen gekocht und sich die verschiedenen Geschichten vorgetragen.
Oh, das klingt herrlich. Da schmeckt das Essen ja auch gleich viel besser, oder? Das geht doch auch so. Ach, das hat was ganz Heimeliges, ne? Und auch da wieder mit so unterschiedliche Menschen zusammenzukommen, zu sprechen, sich auszutauschen.
Mhm. Spannend. War, glaube ich, eine sehr intime Atmosphäre auch.
Ja, und da sind wir auch bei diesem einen Punkt, der uns immer wieder begegnet. Lebenslanges Lernen. Klingt manchmal vielleicht ein bisschen auch wie eine Bürde, aber vielleicht im kulturellen Bereich ist es total bereichernd. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Lebenslanges Lernen im kulturellen Bereich hat natürlich ganz viele Vorzüge. Also ich gehe auch nochmal darauf ein, dass du gesagt hast, es könnte auch eine Bürde sein, weil das ist es teilweise auch. Aber gerade im kulturellen Bereich ermöglicht die Teilnahme natürlich irgendwie die eigenen Stärken oder auch Fähigkeiten an sich zu entdecken, die man vielleicht noch gar nicht an sich kannte. Und sich dadurch selbst als lernfähig und wirksam zu erleben, fördert auch den Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen,
ja, was absolut
das Leben immer wieder bereithält. Und es stärkt natürlich auch das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten.
Und es stärkt auch die Resilienz. Ich meine, wenn ich in so einem Kurs bin und ich zeige mich mit dem, was ich entwickle, und dann sagt jemand Kritik. Mhm. Und die Kritik ist ja, das ist ja ein Geschenk. Das kann man annehmen oder man lässt es. Und sich auch da so zu öffnen, auch wieder vor eigentlich fremden Menschen. Es ist ja irgendwie auch interessant zu beobachten oder auch zu hören, dass viele Menschen ja auch davon eigentlich träumen, mal eine Ausstellung zu machen oder was zu entwickeln oder schon lange eine Idee mit sich tragen. Wie kann man das in diesem Kontext lebenslanges Lernen verbinden? Dass dieser Wunsch, den man lange für sich hat und in sich trägt, dafür einen Raum zu finden, dort es auch auszuleben. Ist das auch lebenslanges Lernen, was durch die Volkshochschule vielleicht bereitgestellt wird?
Ja, also lebenslanges Lernen ist auch einfach Bildung zur kulturellen Teilhabe. Das bedeutet auch Partizipation am künstlerischen und kulturellen Geschehen. Und kulturelle Bildung eröffnet natürlich alternative Erfahrungsräume. Darauf wolltest du auch, glaube ich, so ein bisschen hinaus. Und fördert natürlich die eigenen künstlerischen und kreativen Potenziale und natürlich auch die Persönlichkeitsbildung.
Ja.
Generell bestimmt Kultur, wie wir miteinander leben wollen und auch wie unser gesellschaftliches Zusammenleben gestaltet werden soll. Um nochmal auf deinen Absatz mit der Bürde zurückzukommen. Oft liegt der Fokus bei Bildungsangeboten und gerade im lebenslangen Lernen bei der ökonomischen Verwertbarkeit.
Mhm.
Und das ist in der kulturellen Bildung, wird das oft damit verwoben, dass sogenannte Soft Skills vermittelt werden. Also zum Beispiel die Kommunikations- und Teamfähigkeit soll gefördert werden oder auch die Kreativität. Aber darüber hinaus hat kulturelle Bildung natürlich so viel mehr zu bieten. Wie wir schon gesagt haben, man kann sich als selbstwirksam erleben. Man kann auch Kontemplation finden im künstlerischen Schaffungsprozess.
Ja.
Und deswegen muss kulturelle Bildung auch in ihrem Eigenwert angemessen wahrgenommen werden. Und nicht nur im Rahmen der Wissensgesellschaft, in der wir nun mal in der EU leben, dass alles verwertbar sein muss.
Ja, und alles immer einen Zweck und einen Nutzen hat. Ich habe mal eine ganze Woche, montags bis freitags, einen Volkshochschulkurs Acrylmalerei gehabt.
Mhm.
Und ich habe auf einem sehr kleinen, es war DIN A5, gemalt und die links und rechts neben mir haben wunderschön auf A3 und A2 und ich, am Ende des Kurses hatte ich, glaube ich, so 3 oder 4 Bilder, dieses A5-Blatt vor mir. Und das hat mich so glücklich gemacht. Ich habe es zu Hause in der Wohnung aufgestellt und auch wenn Besucher so ein bisschen vielleicht kritisch drauf geguckt haben, ich habe drauf geguckt und dachte, ja, es ist schön. Es ist einfach für mich und ich weiß, wie diese Woche war. Das war wichtig, weil ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, was möchte ich ausdrücken. Und in dieser Woche ist auch sehr viel rausgekommen für mich. Und welche Farben ich mag, welche Form. Das war so bereichernd. Und das habe ich natürlich auch weitergetragen dann an andere Menschen. Und so ist auch meine Liebe zu Volkshochschulkursen unter anderem gewachsen. Also ob das jetzt beim Tanz war oder bei der Malerei. Jedes Mal habe ich so ein Stückchen mehr über mich erfahren. Wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben so gesamtgesellschaftlich eben wichtig ist. Und die Idee ist ja auch, dass Menschen den Zugang dazu haben. Wie ermöglicht die Volkshochschule, dass der Zugang für so viele Menschen wie möglich auch gewährleistet ist? Wie geht das?
Das geht natürlich über unsere öffentliche Förderung, dass wir wirklich Volkshochschulkurse zu Preisen anbieten können, die man in der freien Marktwirtschaft nicht findet. Beispielsweise Tacchettina, dieser Kurs kostet das 3- bis 4-fache, wenn man das außerhalb der Volkshochschule belegen möchte. Und das Angebot ist tatsächlich auch nicht so groß und wir haben ein sehr breites Angebot.
Magst du mal kurz dazu sagen, was ist nochmal Tacchettina? Für die, die Tacchettina gar nicht kennen, ist Tacchettina ein Dichterkurs?
Tacchettina ist eine Mischung aus Musik, Gruppengefühl und Rhythmus. Also Tacchettina arbeitet vor allem mit sehr vielen unterschiedlichen Rhythmen und sogenannte Rhythmusreisen und Meditation. Die Methode existiert mittlerweile seit 50 Jahren und wird immer weiterentwickelt und hat Einzug gefunden in musikalischen, therapeutischen, medizinischen und sozialpädagogischen Kontext. Und bei uns wird es angeboten im Programmbereich Kultur und Gestalten, aber auch in der Gesundheitsbildung.
50 Jahre schon. Gut, dass du es jetzt sagst, weil das Schöne ist ja, wir beide haben ja Tacchettina ausprobiert. Und ich kannte Tacchettina auch noch nicht vorher. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss sagen, nach afrikanischem Tanz ein neues Highlight in meinem Leben. Und es war herzallerliebst. Vielleicht hören wir einfach mal rein, was wir da so erlebt haben und wie das so klingt. Ja, Leonie, also war schön. Wir beide hatten eine gute Zeit und wir haben ja auch mit ein paar Menschen dazu uns ausgetauscht und die waren ja auch so beglückt davon und haben das ja auch entweder mal zum ersten Mal gemacht oder waren schon mehrfach da.
Ich nehme für mich mit das Gefühl von tiefer Gelassenheit, von Zufriedenheit, auch ein Glücksgefühl. Es haben sich für mich einige Knoten gelöst.
Ja, das ist für uns selber auch erstaunlich, wie viel Bereitschaft da ist, auch unter den Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, sehr schnell miteinander in Kontakt zu gehen und auch sehr tief im gemeinsamen Erleben. Und es zeigt schon, dass es ein großes Bedürfnis gibt nach Gemeinschaft.
Es ist sowas von animierend und einfach, gerade wenn man in der Gruppe steht, dass da gar nichts anderes übrig bleibt, als dass die Füße sich automatisch mitbewegen und das Klatschen irgendwann dazukommt.
Zum gelassenen Umgang mit Fehlern, der hier systematisch geübt wird, weil man eben Fehler machen muss und lernt, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Daraus entwickelt sich ein gelassener Umgang mit Scham. Also ich schäme mich nicht dafür, dass andere sehen, was für Fehler ich mache.
Fehler sind hochwillkommen. Wer immer was falsch macht, hat die Gelegenheit, wieder reinzukommen, weil es sich immer wiederholt und vielleicht wieder genau an der Stelle rauszufallen und wieder und wieder und wieder und zu schauen, was passiert.
Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen ist ja ein großes Thema. Zulassen können und auch merken, wenn es mir zu viel ist, wenn ich wieder rausgehe. Und ich glaube, das brauchen wir alle jetzt im Leben.
Was macht das mit dir, wenn du so ein Feedback hast?
Also mich hat das natürlich inspiriert und deswegen habe ich den Kurs natürlich auch nochmal belegt.
Noch
ein ganzes
einmal.
Wochenende.
Wow. Stimmt, wir waren ja nur so ein paar Stündchen dabei, aber du warst nochmal ein Wochenende da.
Ja. Und cool. Das hat wirklich.
Wo war das?
In der alten Metzerei in Lichtenrade.
Ah, okay.
Im Spiegelraum. Mm. Eine schöne Location.
Toll. Und was hast du da noch so mitgenommen dann?
Ich fand es sehr faszinierend, wie wenig man doch gleichzeitig machen kann. Also wenn wir von Polyrhythmik sprechen und ich habe ein paar Instrumente gelernt, aber wie man klatschen, mit den Füßen sich bewegen, etwas fangen, alles gleichzeitig machen soll, aber nicht muss, ne? Mhm. Da merkt man doch, wie fokussiert man oft einfach ist. Und es ist schön, dass man wirklich einen Umgang mit Fehlern lernt.
Und es ist ja auch schön, so aus dem Gleichgewicht dann mal kurz geschubst zu werden. Als wir dort waren, weiß ich, dass es hieß, ich dachte, ja gut, ich stelle mich mal in die zweite Reihe und guck mal ein bisschen zu. Nee, leg dich doch mal gleich da in die Mitte und wir schaukeln um dich. Genau, unter die Trommel. Mensch, also ich war total geflasht danach. Also es hat echt Spaß gemacht und ich fühlte mich auch gleichzeitig aber auch sehr sicher und hatte ein belebendes Gefühl. Mhm. Also meiner Gesundheit hat es gedient.
Ja, Vorkenntnisse sind überhaupt nicht notwendig.
Nee, gar nicht.
Man beginnt sofort mit einem intensiven Prozess für sich selbst und auch gemeinsam in der Gruppe.
Ja, das war so schön. Das ist natürlich der eine Punkt, den wir jetzt in diesem Programmbereich haben. Was erwartet denn die Teilnehmenden noch so und Kursinteressierten?
Wir haben natürlich noch Theater und Schauspiel, was auch immer super gut angenommen wird. Und da wurde auch neu aufgenommen ins Programm, beispielsweise Schauspielgrundlagen als Vorbereitung. Oder auch, wie bereite ich mich auf Castings vor oder auch auf E-Castings? Weil es ja gerade in der globalisierten Welt zugenommen hat. Da bewirbt sich jemand auf eine Stelle vielleicht in New York. Mhm. Und dann konnte man das bei uns ausprobieren. Da habe ich auch rückgemeldet bekommen von den Kursteilnehmenden, dass sie sowas von begeistert sind von der Berliner Volkshochschule. Und einfach die Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen und sich selbst in neuen Zusammenhängen zu erleben und zu erforschen, ist einfach fantastisch.
Ach, schön. Oh, ja. Das nimmt man gerne. Mhm.
Mein Leben hat eine ganz andere Farbe bekommen, seitdem ich die VHS besuche. Oh. Danke dafür.
Oh wow, das ist toll. Das ist richtig toll. Cool.
Oder auch zum Beispiel außerordentlich inspirierend und ermutigend. An einem Aufbaukurs würde ich sofort teilnehmen. Und dann wurde uns noch zurückgemeldet, eine ganz neue Kompetenz zu gewinnen und ein langjähriges Interesse zu vertiefen. Und es war viel mehr, als es versprochen wurde in der Ankündigung. Alles war sehr lehrreich und einfach toll.
Und ich meine, das sind ja Laien. Die meisten sind Laien, die einfach sagen, hey, ich spüre was, ich traue mich jetzt, ich melde mich an, ich gehe zum Kurs. Es ist ja auch immer Überwindung. Es ist ja nicht so einfach wie man sich das vielleicht jetzt kurz vorstellt, sondern ich suche mir was aus, ich klicke da drauf, ich bezahle das und dann gehe ich da hin und öffne mich oder mach da mit bei so einer Dynamik. Ich hatte mal einen Pantomime-Kurs und natürlich hatte ich einen Abend vorher Muffen und dachte, was habe ich da getan? Warum habe ich mich dafür angemeldet? Aber als ich dann da war und das Wochenende verbracht habe, war das so schön und die Zeit danach hat mich das so begleitet. Das kann man ja nur anderen immer so erzählen, aber erleben muss man es dann doch schon selber.
Hm. Ich glaube, das sind wirklich die großen Vorzüge der VHS.
Ja.
Und auch unsere Kursleitenden, ich glaube, da haben die eine ganz besondere Kompetenz, einfach alle möglichen unterschiedlichen Teilnehmenden abzuholen und aufzufangen und halt auch ein Gruppenerleben zu ermöglichen, auch wenn die Leute sich noch gar nicht kennen.
Ja, und wie du auch schon gesagt hast, zu einem angemessenen Preis. Wir haben noch Ermäßigungspreise. Also, ich meine, wir brauchen jetzt nicht über Preise reden, aber es ist schon alles echt machbar und fair.
Genau, aber beispielsweise gibt es natürlich auch Leute, denen fehlt für kulturelle Veranstaltungen die Begleitung. Und dafür ist natürlich ein Volkshochschulkurs auch gut. Es gibt zum Beispiel nicht nur Theater spielen, sondern auch Theaterbesuche.
Ach so.
Ja, und so kann man zum Beispiel auch das Theatertreffen in Berlin besuchen, was natürlich immer ein Highlight ist.
Das ist nämlich auch toll, ne? Man hat da so diesen Wunsch, hey, ich will jetzt mal ein Theater besuchen, möchte aber nicht alleine. Und dann hat man gleich schon eine ganze Gruppe dabei.
Oder beispielsweise, was auch wahnsinnig gut angenommen wird, ist die musikalische Praxis. Da haben wir zum Beispiel Einführungskurse zum Singen. Also die sind so nachgefragt, nach einer Stunde sind die ausgebucht.
Hm.
Und das trifft natürlich vor allem auf Leute zu, die sich noch nicht trauen, in den Chor zu gehen oder sich noch nicht ausreichend genug dafür vorbereitet fühlen.
Mhm.
Und mir wurde zurückgemeldet von der Kursleiterin, dass vor allem viele Männer daran teilnehmen, was auch später sehr viele Chöre freuen sollte.
Ja, total, klar. Männerstimmen, die fehlen ja häufig.
Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, der Programmbereich Kultur und Gestalten hat natürlich auch den Teil des Gestaltens. Den betreuten meine Kollegin. Und da gibt es beispielsweise Themen wie Zeichen und Malerei, plastisches Gestalten und textiles Gestalten oder auch das Kunsthandwerk. Genau, also da würde ich Sie auch ermutigen, schauen Sie auch mal da gerne in diese Kurse rein. Und wir haben natürlich auch noch den Bereich der Literatur und des kreativen Schreibens, was ich persönlich auch sehr spannend finde und wo ich selber auch nochmal dran teilnehmen möchte, am autobiografischen Schreiben, weil jeder sollte die Deutungshoheit über das eigene Leben haben und ein eigenes Narrativ für sich entwickeln können.
Ja.
Dann haben wir noch den Bereich der Kunstgeschichte, wo auch natürlich an so einem Standort wie in Berlin die staatlichen Museen zu Berlin besucht werden, die Sonder- oder auch die Dauerausstellung. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Bereich der Fotografie, wo uns aber wahrscheinlich unser Kursleiter Alexander noch ein bisschen mehr dazu erzählen möchte.
Ja, ich bin sehr gespannt. Leonie, es ist unglaublich, was das für eine Fülle ist, was es da gibt in diesem ganzen großen Programmbereich, wie sehr das nachgefragt ist. Aber ihr auch immer schaut, was wird benötigt, was brauchen die Leute jetzt gerade in diesem Moment. Die Trends verändern sich. Auch Stichwort alleine ins Theater gehen. Berlin ist unter anderem ja auch eine Single-Hauptstadt. Und es macht ja manchmal auch Spaß, sich darüber kennenzulernen.
Da ist tatsächlich ein Kursangebot reingekommen, ungefähr 2 Wochen, wo Singles gemeinsam ins Theater gehen.
Oh.
Und man trifft sich vorher, tauscht sich aus, dann besucht man das Theaterstück, tauscht sich danach nochmal aus und genau. Ich werde schauen, ob ich das ins Programm aufnehmen werde.
Ja, spannend. Kommen wir einmal zu dir. Alexander, ich habe schon gehört, du bist auch Kursleiter bei uns an der Volkshochschule und du bist Fotograf. Das ist eine interessante Mischung. Bist du noch mehr oder ist das schon soweit, was dich abdeckt?
Ich bin tatsächlich Kameramann. Also ich habe zwar Fotografie studiert und Film studiert, aber ich bin vom Beruf her freiberuflicher Kameramann und auch Film- und Fotodozent. Ich habe in Großbritannien studiert. Ich komme ursprünglich aus Newcastle in Nordostengland, habe in Schottland Fotografie studiert, in Edinburgh und dann auch in der Nähe von London Kamera, also Film Masters, also Fachbereich Kamera. Und dann, ich bin dann zusammen mit meiner Frau nach Berlin in 2007.
Okay, aber die Motive sind schon ganz anders als in Schottland hier in Berlin, oder? Ich meine, was fotografiert man denn hier?
Schottland ist schön, das Wetter ist aber ziemlich ähnlich wie in Berlin. Aber sehr, sehr, sehr wechselhaft. Ja, Berlin ist ein bisschen anders in der Hinsicht. Aber Schottland ist auch so, Edinburgh vor allem ist sehr, man sagt im Englischen, Chocolate Box schön. Also ein bisschen zu schön manchmal. Berlin ist ein bisschen rauer.
Grau und besonders, auf jeden Fall. Wie kam es, dass ihr gerade nach Berlin gekommen seid?
Wir wohnten 4 Jahre in London. Ich war an der National Film and Television School und meine Frau, die Anna-Kathrin Greine, die auch hier Fotokurse anbietet, sie hat dann Fotografie studiert an der Royal College of Art.
Aha.
Und wir waren beide nach 2 Jahren fertig mit Studium und 2 Jahre haben wir verbracht, so ein bisschen so Karriere zu machen. Und London war für uns beide ein bisschen zu viel. Wir hatten Freunde hier schon und waren ein paar Mal hier im Urlaub. Und dann Katrin hat vorgeschlagen, wie wäre es mit Berlin? Und ich war so, okay.
Why?
Die Sprache. Und vielleicht war es ein bisschen naiv, aber wir haben einfach gesagt, ja, okay. Weil in Großbritannien ist alles sehr zentralisiert. Ist ein bisschen besser geworden mittlerweile, aber damals vor allem London. Es war London oder nirgendwo. Mhm. Ja, für Film oder für Kunst, für Fotografie, ja.
Kanntest du vorher schon die Volkshochschule oder erst als du in Berlin angekommen bist?
Nee, erst als ich in Berlin angekommen bin. Ich kam dazu durch meine Frau. Sie hat dann in 2008 Kontakt zu dem damaligen Programmbereichsleiter aufgenommen und mir Kurse vorgeschlagen. Ich glaube, zu der Zeit, da gab es so gut wie gar keine Fotokurse an der VHS Tempelhof Schöneberg. Und dann 2009 fingen wir an, zusammen die Kurse zu geben.
Ja.
Also wir haben Kurse wie Porträtfotografie, also Studio-Porträtfotografie, Modefotografie, und auch einen Kurs namens Filmstills, bei dem wir Fotos im Stil von filmischen Szenen kreiert haben. Sie hat geleitet und ich habe dann, ja, ich war Co-Dozent, aber vor allem bei sowas wie Filmstills war ich ein bisschen mehr zuständig für Beleuchtung und so weiter.
Das heißt, ihr habt Filmszenen nachgestellt oder ihr habt einfach entwickelt im Stil?
Manchmal, also als direkte Inspiration genommen, manchmal direkt nachgestellt. Aber das ist immer anders.
Ja, aber welchen Film habt ihr jetzt zum Beispiel genommen? Also was habt ihr denn mal probiert nachzubauen oder so?
Das ist eine Weile her.
Oder
das mache ich, da kommen wir dazu. Das mache ich jetzt. Aber damals, das war auch so ein Rathaus Schöneberg, haben wir fotografiert. Und manchmal haben wir ganz kleine, subtile Szenen genommen, die einfach schön beleuchtet waren. Was denn zum Beispiel? Diese Film mit Johnny Depp, Sleepy Hollow. Mhm. Ja, ein paar Shots aus dem Film haben wir versucht dann nachzumachen. Ja.
Im Rathaus?
Im Rathaus, ja.
Okay, Sleepy Hollow im Rathaus.
Genau. Ja. Wir hatten zwei Modelle. Die haben immer so ein bisschen Kleidung mitgebracht. Und die haben es richtig gut gemacht. Ja. Ich glaube, irgendwann wurde uns gesagt, der Kurs ist zu teuer. Und,
die Filmsets die Fotosets wurden größer.
Ich weiß nicht, es ist eine Weile her, seitdem wir den Kurs gegeben haben. Aber es war auch sehr aufwendig für uns. Es hat enorm viel Spaß gemacht, aber mit Requisiten und Kostümen und so weiter, ja, das hat auch ganz schön viel Energie gekostet.
Ich möchte ganz gern dazu noch sagen, das Rathaus Schöneberg werden einige kennen von der Serie Babylon Berlin.
Genau.
Da wurde ja auch viel gedreht.
Auch Queen's Gambit.
Aha, ja. Okay. Mhm. Das ist ja was Besonderes, dass ihr da auch fotografieren könnt und dass ihr das macht und
die Verwaltung dort, die großzügigerweise stellen uns die Räume zur Verfügung. Zum Beispiel die Verwaltungsbücherei, die ist richtig schön. Ja. Die Räume sind sehr prachtvoll.
Ja.
Ich habe auch in der Bücherei dort vor Jahren so einen Kunstinstallationsfilm gedreht. Ja, weil ich schon Kontakt hatte zu der Volkshochschule und zum Rathaus, habe ich dann der Regisseurin vorgeschlagen, vielleicht können wir hier drehen. Und da haben wir dann zwei Tage an einem Wochenende so einen Kunstinstallationsfilm gedreht.
Wow. Ja. Also wenn es blitzt oder wenn irgendwo es leuchtet, dann bist du da irgendwo.
ja, genau. Wir arbeiten nicht mit Blitzlicht. Wir arbeiten mit Kunstlicht. Aber wenn man sieht, da sind Lampen an, dann ist es, ja.
Okay, also für die sich da nicht so mit auskennen, Blitzlicht ist vielleicht so ein bisschen klassisch, was man kennt von einer Reportage bei einer Hochzeit oder sowas. Und so ein Dauerlicht. Also
genau, Dauerlicht ist mehr wird in Filmen verwendet. Blitzlicht, also man bei Porträtfotografie verwendet man oft Blitzlicht, so eine Blitzanlage. Nicht dieser klassische Blitz oben auf der Kamera, aber so eine extra Anlage, damit man es in verschiedenen Positionen stellen kann. Ja.
Ja, wow. Also da kommen ja gleich ganz viele Bilder, ne? Wenn man so an Filme denkt und an die Hollywood-Stars und dann ein schönes Licht.
Natürlich.
Das ist so toll und dann kann man das irgendwie so machen. Wer kommt denn da so in deine Kurse oder in eure Kurse auch von deiner Frau?
Das ist sehr gemischt. Also in der Regel sehe ich mehr Frauen in meinen Kursen als Männer. Bezüglich des Alters ist es ja sehr bunt gemischt. Verschiedene Leute. Also normalerweise frage ich nicht nach Berufen. Manche sagen es aber von sich aus.
Sind Studenten? Sind Leute, die mal einfach von der Arbeit Abstand haben wollen und sagen, oh, ich brauche jetzt ein Wochenende nur mit Kunst. Ich habe sonst nur mit Computer zu tun.
Da gibt es einen Herrn, der bei uns 3-4 Kursen gemacht hat und er war Chirurg. Er meinte, ich musste in meiner Arbeit so präzise arbeiten, ne, und es war sehr vorgeschrieben, was ich zu tun hatte. Ich konnte nicht davon abweichen, aber in meiner Kunst kann ich experimentieren, wie ich will. Ja, und es ist eigentlich schön zu sehen, weil er experimentiert viel und es gefällt nicht jedem, was er macht, aber er hat dann kein Problem, solches Feedback zu hören. Er will einfach ehrliches Feedback haben. Weil er meinte, ich habe auch gesagt, ja, es ist, man muss es absichtlich machen. Man geht ein bisschen zu weit mit der Experimentierung, um zu sehen, okay, wo ist der Punkt, wo es aufhört zu funktionieren.
Ja.
Und das macht er gerne. Und das sehe ich auch gerne.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, da kommen Menschen, die haben innere Bilder, die haben gewisse Vorstellungen, haben sich bisher aber noch nicht getraut alleine dran oder sie haben es noch nicht geschafft.
Mhm.
Und dann brauchen sie deine, eure Unterstützung, das zu verwirklichen. Wie ist das, wenn du während des Unterrichts siehst, dass die Leute alles aufbauen, die fragen natürlich auch, Mensch, Alex, kann ich das und das machen? Wie soll ich es besser machen? Irgendwie, ich finde nicht die Antwort. Irgendwie hat die immer so einen komischen Schatten. Ein Auge ist zu dunkel. Wie ist das für dich als Kursleitung? Also was gibt dir das? Weil als Kursleitung, da ist ja eine Menge auch dahinter.
Mhm. Ja, das stimmt. Da ist eine Menge dahinter, ja. Auf jeden Fall. Natürlich, weil wir das so lange gemacht haben, sehen wir manche Dinge als selbstverständlich. Dass wir sagen, okay, das ist aber selbstverständlich, dass das Beste von dem Blickwinkel aussieht als von der Seite. Aber das sehen viele Leute nicht. Und wir müssen ganz klar sagen, guck mal, wie es hier aussieht und guck mal dann von der anderen Seite. Und dann sehen sie dann langsam. Ja, die müssen sich aber, ja, ein bisschen vertrauen auch. Ja,
und überwinden auch, oder?
Überwinden, das ist es. Ja, ist auch für mich war es ein bisschen selbst überwinden, als ich angefangen, also alleine Kurse zu geben. Ja, also als Katrin dann in Elternzeit war, habe ich dann ihre Kurse übernommen. Zum Beispiel ein sehr schöner Kurs von ihr namens Yugen Mu und Wabi Sabi, japanische Ästhetik in der Fotografie, der sich um diese philosophische und ästhetische Prinzipien geht. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss diesen Kurs auf Deutsch geben. Und das zum ersten Mal alleine. Und da gibt's so viele Begriffe. Und ja, ich war sehr, sehr nervös. Aber das fand ich auch schön.
Ich muss dich kurz fragen, was macht man da? Also es klingt toll. Japanisch, Fotografie. Aha.
Weil sie hat Zeit in Japan verbracht, als sie Student war. Und dann vor 10 Jahren hat sie ein Stipendium von Goethe-Institut bekommen, um nochmal Kyoto zu besuchen und zu fotografieren. Und sie war immer davon begeistert. Und ich war immer als Teenager von japanischen Filmen begeistert, wie von Kurosawa und von Kitano. Und sie hat dann diesen Kurs entwickelt. Ja, das ist auch so eine Art Einstieg in dieser Welt, weil das ist so tief, diese japanische Philosophie um Wabi-Sabi und Yugen. Es ist immer über 4 Tagen, man kann nur so viel in 4 Tagen machen.
Ja, klar.
Aber was Leute da bei dem Kurs machen, ist eigentlich erstaunlich.
Ja, und dieser Moment, irgendwann präsentieren die das ja auch, oder?
Ja, wir machen immer eine Nachbesprechung. Ich finde es sehr interessant, weil viele Leute sagen, ich vertraue mich nicht oder ich bin ein bisschen nervös, was die Technik angeht oder meine Bilder sind nicht so gut. Aber dann am Ende des Kurses, bei der Nachbesprechung, denke ich mir, boah, ihr habt euch ganz schön unterschätzt. Mhm. Oder ihr habt ein bisschen geschummelt.
Ja. Ja,
weil manchmal bin ich ein bisschen neidisch. Weil so, boah, ich wünsche mir, ich hätte das Bild gemacht. Aber das finde ich auch sehr schön, weil bei dem gleichen Kurs hat vielleicht 10 Leute, 10 Teilnehmenden und das gleiche Thema. Und die kommen dann zurück mit den unterschiedlichen Ergebnissen. Finde ich einfach, das gefällt mir sehr gut.
Du hast ja aber auch einen Anteil gehabt, weil die haben ja irgendwann diesen Moment gehabt, dass sie sich dann getraut haben und es getan haben und dieses Bild konnte entstehen. Das ist ja auch, eine Kursleitung muss ja auch einen Raum geben.
Mhm.
Und nicht sagen, macht alles so wie ich, Minimis, legt jetzt mal los.
Ja, hoffentlich helfen die Kurse, ne? Den Teilnehmenden sich selbst ein bisschen mehr zu vertrauen und kreativer zu denken. Ja, man muss ehrlich sein bei Feedback, aber man muss immer was Positives finden und Raum dafür geben, Fehler in Anführungsstrichen zu machen. Ja, und dass Leute, ja, vielleicht ist es ein bisschen Buzzword, aber es ist so eine Art Safe Space, dass Leute denken, okay, ich kann hier so was probieren, ja, was experimentieren und ich muss keine Angst davor haben, mich zu blamieren.
Was würdest du sagen, wären so 3 Schlagwörter, was eine Kursleitung für so einen Bereich, für diesen künstlerisch-kreativen Bereich mitbringen sollte. Kann auch ein bisschen gröber. Aber wo du sagst, naja, eben, es soll ja schon gerne ein Safe Space sein und bleiben. Ich will keine Kopien von mir selber produzieren, nur damit ich mich noch ein bisschen besser fühle. Sondern, dass jeder so das herausfindet und herauskitzelt in dieser Zeit, die er hat.
Man muss immer offen sein. Ja, als Dozent, man muss immer souverän bleiben. Souverän ist sehr, das finde ich sehr wichtig. Also dazu kommt auch so eine gewisse Diplomatie. Man muss auch bereit sein, eine Menge Fragen zu beantworten. Ja, und manchmal muss man auch sagen, okay, das ist anders geworden, als ich mir gedacht habe. Und das ist auch okay. Ja, es ist auch so bei jedem Mal. Ich gebe seit einem Jahr einen Kurs namens Gefährliche Schatten, Film-Noir-Beleuchtung in der Fotografie. Den Kurs habe ich mittlerweile 4-mal gegeben, glaube ich, 3-4-mal. Und jedes Mal ist es anders. Also die Szenarien sind ähnlich, aber die Ergebnisse sind immer anders. Und jedes Mal denke ich, okay, das ist vom letzten, ja, das ist ein bisschen anders als letztes Mal. Aber das muss man akzeptieren als Dozent. Manchmal wegen Gruppendynamik oder vielleicht war ich nicht so gut drauf an dem Tag. Oder vielleicht hat alles wunderschön funktioniert an beiden Tagen. Mhm. Und jedes Mal ist es anders und man muss lernen, damit umzugehen. Man muss lernen zu improvisieren. Also einfach go with the flow.
Vor allem, ich mag den Titel Gefährliche Schatten und dann noch im Rathaus. Nicht, dass dann irgendwie der Bürgermeister um die Ecke kommt.
Weil zuerst dachte ich mir, ist der Titel ein bisschen plump, aber manchmal das ist ein bisschen mehr, das lockt Leute ein bisschen mehr an.
Ja, aber es klingt, also ich kann mir schon gleich irgendwie was vorstellen, wie aus den 20ern irgendwie
genau.
Sowas.
Also ich zeige den Teilnehmenden immer ganz schön viele Bilder als Inspiration aus alten Filmen der Noir-Genre. Mhm. Oft so schwarz-weiß mit sehr kontrastreich und schattenhaft. Ja, und das ist auch, weil als ich Kind war, habe ich solche Filme geliebt. Mhm. Ja, die kamen oft ins Fernsehen in Großbritannien, so Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag. Und diese ganze Gangster-Look und Detektive und femme fatale, ich fand das so faszinierend. Und diese Art von Beleuchtung ist auch, ja, die ist ein bisschen eine verlorene Art. Die sieht man nicht so oft heutzutage. Es ist ein sehr hartes Licht, ein sehr kontrastreiches Licht. Und es ist nicht so leicht, damit umzugehen als Fotograf, Fotografin oder Kameraperson. Aber das ist eine Art von Beleuchtung, die mir persönlich sehr gefällt. Und ich habe immer ganz schön viel Spaß bei dem Kurs. Es ist auch sehr, am Ende des Wochenendes bin ich immer ein bisschen froh, dass jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Man rennt viel rum, natürlich mit Ausrüstung durch Rathaus Schöneberg. Und
das wäre auch so meine letzte Frage an dich. Was nimmst du mit für dich, für deine Arbeit? Du bist ja auch ein Kreativer.
Tja, ja, also natürlich, es macht mir viel Spaß, also jede Gelegenheit zu beleuchten. Vor allem bei dem Film-Noir-Kurs. Manchmal ist es so, okay, das könnte ich mal jetzt machen. Jetzt, ich habe das beim letzten Mal gemacht, aber dieses Mal mache ich es leicht anders. Das finde ich sehr schön, weil man Stück für Stück man sieht, okay, dieser Aufbau funktioniert gut. Dieser war beim letzten Mal, okay, das ging, aber könnte besser sein. Und wie gesagt, dass Leute, also die unterschätzen sich sehr. Hm. Manche Leute sind ein bisschen von der Technik abgeschreckt. Ja, also natürlich ist Fotografie die Kunstform, die ein bisschen mehr technisches Wissen benötigt. Aber ich betone immer, dass es letztendlich um die Person geht hinter der Kamera und nicht um das neueste Modell von Fotoapparat oder was auch immer.
Ja, das ist auch beruhigend. Ne?
Ja, ich hoffe, dass ich finde es sehr wichtig, das mitzuteilen. Und ich glaube, viele sind auch dadurch irgendwie erleichtert, so das zu hören. Ja, man muss nicht so ein 5.000 € Kamera kaufen. Man kann auch gute Bilder mit dem iPhone haben. Ja, natürlich ist es anders, aber man will eine Spiegelreflexkamera haben von gewisser Qualität. Aber letztendlich, es geht um das fotografische Auge hinter der Kamera. Mhm. Ja, und weil ich finde, die Fotografie ist so eine Bereicherung des Alltags. Das sage ich auch jedes Mal. Ja, ich finde, wenn man sich auseinandersetzt mit diesem Medium, dann verändert das Leben. Mhm. Man geht durch den Kiez, man geht durch den Alltag und guckt und sagt, das macht ein gutes Bild, finde ich. Oder ja. Man guckt halt anders auf alltäglichen Dinge.
Ja. Und das ist vielleicht auch das Schöne wiederum dann in Berlin und eben auch hier im Bezirk. Da sind sehr viele tolle Motive und du hast ja schon gute Spots. Besser gesagt, ihr beide.
Schöneberg ist sehr fotogen. Aber ich sage auch den Teilnehmenden, es geht nicht darum, was man fotografiert, sondern wie man was fotografiert. Ich sage immer, man könnte das schönste Gebäude der Welt schon langweilig fotografieren. Ja. Aber man könnte so eine stinknormale Tasse interessant fotografieren, ja. Interessant aussehen lassen. Ja. Das ist die Kraft der Fotografie.
Ja. Wunderbar. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du und deine Frau an der Volkshochschule unterrichten. Vielen Dank.
Wir sind auch froh.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit.
Danke auch.
Dankeschön.
Und wenn Sie auch jetzt Lust bekommen haben, einen Kurs im Programmbereich Kultur und Gestalten zu besuchen oder auch gleich in die Fotografie zu starten, können Sie das natürlich direkt tun.
Unsere Kurse finden Sie auf unserer Webseite und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie noch Fragen zu diesen Kursangeboten haben, schreiben Sie uns sehr gerne unter vhs-kultur@ba-ts.berlin.de. Wir freuen uns, wenn wir Sie bald in unserem Haus wieder willkommen heißen dürfen. Wir wünschen Ihnen immer gutes Licht und spannende Schatten und wir hören uns im nächsten VHS-Ohrenblick. Bis dahin, alles Gute.
VHS-Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.